Darüber spricht man nicht.
Oh doch, und wie wir das tun.
Im Pelvic Talk Podcast sprechen wir über die Geheimnisse des Beckenbodens
und zeigen dir, dass es definitiv nichts zu schämen und verschweigen gibt.
Hallo liebe Judith.
Hallo Lena.
Hallo liebe Pelvic Queens. Wir sitzen heute wieder beisammen und wir reden heute über ein Thema, Judith, das dir, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Du bist da wirklich unsere Spezialistin. Ich arbeite damit zwar auch, aber wenn ich Fragen habe, dann frage ich die. Und zwar, es dreht sich alles um das Thema Rektusdiastase.
Mein absolutes Lieblingsthema neben Geburtsvorbereitung und Rückbildung.
Es klingt ein bisschen wie so ein Zauberwort. Wir werden euch dann gleich erklären, was das eigentlich ist. Und Spoiler, Judith wird uns am Ende der Folge ein bisschen aus dem Nähtäschchen plaudern, wie bei ihr die Rektusdiastase ausgeschaut hat und wie sie damit umgegangen ist. Und da bin ich auch schon ganz besonders gespannt, weil das habe ich dich tatsächlich, glaube ich, noch nie gefragt. Und bin gespannt, was du da auch unseren Pelvic-Queens erzählst. Aber vielleicht fangen wir mal an, was heißt denn Rektusdiastase überhaupt?
Genau, als Rektusdiastase wird bezeichnet, dass die zwei geraden Bauchmuskeln, die wir besitzen, auseinanderweichen. Das heißt, ihre ursprüngliche Linie oder Zugrichtung verlieren und somit ein Spalt in der Mitte tastbar ist. Und man kennt es eben ganz oft, dass man immer nach dem Spalt fragt, also ist da nur Spalt, ist da nur Spalt. Per Definition ist man ab 2 Zentimeter, ist ein krankhafter Befund, so steht es überall. Und mit dem gehe ich nicht ganz konform, weil es, ja, man kann nicht das nicht nur auf dem Spalt aufhängen. Und was da ganz wichtig ist, einfach auch vorab zu sagen, weil wir haben ein paar Fragen aus der Community zu diesem Thema reinbekommen. Und es geht da wirklich auch um die Struktur, die darunter liegt. Denn unsere zwei geraden Bauchmuskeln müssen wieder in unserer Linie Alba, also das ist eine Faszie, die unsere Bauchwand eben, ja, ein Teil unserer Bauchwand ist. Und da müssen die geraden Bauchmuskeln wieder einheilen. Und diese Struktur ist einfach maßgeblich auch für die Beurteilung von der Rektusdiastase.
Du hast jetzt gerade gesagt, ein Spalt. Oftmals sieht man eine Rektusdiastase auch mit einer Wölbung. Was ist das dann?
Genau. Ich habe bereits erwähnt, dass die geraden Bauchmuskeln eben zur Seite weichen und somit ist unsere Bauchwand instabil. Und sobald man in ein Beugeverhalten kommt oder einfach auch viel Druck im Bauchraum entsteht, weicht der Druck eben aus und es ist dann mit einer Wölbung, ja, man erkennt dann eine Wölbung und je nach Ausmaß der Rektusdiastase kann die Wölbung halt, können auch sogar Organe sein.
Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Das ist nämlich etwas, das wollte ich mir eigentlich immer anschauen, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Das passt jetzt ganz gut. Kann es tatsächlich passieren, dass sich Organe da durch diese Rektusdiastase durchbewegen?
Durchbewegen ist immer so eine schlimme Vorstellung, aber ja, es kann sein, dass Organe auch ihren Ursprungsort ein bisschen verlassen und vielleicht bei einer Beugebewegung durch die Rektusdiastase eingeklemmt werden und es somit zum Beispiel zu einem Darmverschluss kommt. Ja.
Also wir wollen da jetzt keiner Frau Angst machen. Die Organe sind zum Glück auch mit ganz viel Fasziengewebe umgeben, genauso wie die Bauchinnenwand. Also es kann jetzt nicht passieren, dass der Darm rauspurzelt. Aber wie die Judith sagt, eingeklemmt können sie werden. Also das klingt schon so danach. Es gibt da wirklich viel Bedarf, eine Rektusdiastase dann auch zu beheben.
Und auch unsere Pelvic-Queens da draußen machen sich zu dem Thema, wie wir auf Social Media auch immer ja sehen oder auch eben konfrontiert werden mit Fragen, ziemlich viele Gedanken. Und ich würde vorschlagen, wir starten gleich einmal in die Community-Fragen rein.
Ich bin gespannt.
Die erste Frage ist, ab wann darf ich denn meine geraden Bauchmuskeln wieder trainieren?
Diese Ab-Wann-Fragen finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es natürlich total individuell ist.
Aber das Gute, man darf die geraden Bauchmuskeln immer trainieren, man muss nur wissen, wie. Also das ist so ein Mythos, den man, glaube ich, gern gleich mal aufräumen.
Gerne.
weil auch in der Schwangerschaft dürfen die geraden Bauchmuskeln trainiert werden und auch eben in der Rückbildung, aber bitte nicht mit Crunches oder Planks, sondern wirklich mit, ja, Übungen mit Herz und Hirn, wie wir immer so schön sagen.
Wenn es jetzt keine Crunches sind, fragen sich jetzt vielleicht einige Pelvic Queens, okay, wie kann ich sonst meine Bauchmuskeln trainieren? Auf was muss ich da achten? Da geht es wirklich darum, dass man Positionen wählt, die so wenig Druck wie möglich im Bauch erzeugen und dadurch eben auch so wenig Druck wie möglich auf diese geraden Bauchmuskeln von innen nach außen bringen, beziehungsweise dann auch auf den Beckenboden. Auf diesen Zusammenhang kommen wir dann später noch. Aber es sollte auf jeden Fall keine Vorwölbung sichtbar sein. Deswegen bitte, bitte, bitte an alle, die von einer Rektusdiastase betroffen sind, das gilt dasselbe wie in der Schwangerschaft, bitte über die Seite aufstehen und über die Seite auch wieder niederlegen. Dieses nach vorne aufsetzen hat ganz eine große Ähnlichkeit mit diesem Crunch und auch das macht man im Alltag sehr, sehr häufig, diese Bewegung. Und da ist es schon mal wichtig oder da kann man schon mal gut vorsorgen, wenn man hier immer über die Seite aufsteht.
Und da gibt es auch ganz, ganz viele neue Studien dazu, oder viele ist übertrieben, weil in dem Bereich gibt es noch nicht viele Studien, aber es gibt neue Studien dazu, dass man wirklich durch falsche Übungen die Rektusdiastase hindert beim Einheilen. Also sie wird deswegen nicht um zentimeterweise größer, aber sie schließt sich nicht und sie heilt nicht ein. Und da ist eben genau, wie du gerade gesagt hast, das über die gerade Bauchmuskulatur aufstehen, also so eine Beugebewegung, fatal. Weil da heilt sie nicht ein.
Es ist wie wenn man ein System, das ohnehin schon belastet ist, noch mehr Gewicht auferlegt. Und dann wundert man sich, warum es irgendwann zusammenbricht. Okay, wir kommen zur nächsten Community-Frage. Und zwar, wird sie sich, also die Rektusdiastase schätze ich, wird sie sich wieder schließen?
Good news und bad news. In einem.
Bitte zuerst
die Good News.
Zuerst die Bad News.
Zuerst die Bad News. Man muss ganz aktiv daran arbeiten, aber Good News, ja, sie schließt sich wieder, wenn man fleißig daran arbeitet. Man kann die Rektusdiastase über verschiedene Methoden stabilisieren. Das bedeutet einmal über die Tiefenmuskulatur. Da werden wir nachher nochmal kurz drauf eingehen, was das bedeutet. Und das zweite über die schrägen Bauchmuskeln. Und das sind zwei Möglichkeiten, mit denen man wirklich total gut arbeiten kann. Es gibt auch Griffe, wo man die geraden Bauchmuskeln wieder in ihre Zugrichtung bringen kann, damit sie eben wissen, okay, so arbeite ich und die Ausrichtung der Fasern wieder passiert.
Judith, dazu eine Frage, die mich auch brennend interessiert. Wie ist dein Empfinden? Rektusdiastase, habe ich das Gefühl, ist bei vielen Frauen auf jeden Fall ein großes Thema. Ich habe aber oft das Gefühl, es ist auch ein großes kosmetisches Thema.
Ja, also das ist immer so, der Bauch nach der Geburt ist, glaube ich, generell immer so ein Tabuthema.
Ja, weil man immer diese Superstars sieht, die sofort wieder den flachen Bauch herzeigen, oder? Schon
ja,
verunsichernd.
Total. Und man darf einfach nicht unterschätzen, natürlich, wenn ein Teil eben der Rektusdiastase ausmacht, der Spalt, den sieht man natürlich. Aber ich muss ehrlich gestehen, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, die kommen nicht wegen dem kosmetischen Thema.
Okay.
Obwohl ich da wirklich von bis sehe, also wo 3, 4, 5 Querfinger reinpassen, wo man das wirklich auch, die ganz dünn sind, die Frauen, und einfach auch kein Bindegewebe oder kein Fett drüber haben. Und da sieht man den Spalt da. Aber das ist eigentlich, finde ich, oder nehme ich wahr in der Praxis, gar nicht so das Thema, sondern wirklich, dass sie halt sagen, okay, ich bin zumindest schon ein bisschen sensibilisiert, oder sie kennen das von unseren Instagram-Beiträgen oder von Freundinnen, die schon mit uns gearbeitet haben, die das eben noch haben, oder sie merken es halt dann wirklich im Training, weil Schmerzen auftreten.
Okay. Dann habe ich das ein bisschen falsch auch aufgenommen häufig.
Es kann auch sein, dass ich in meiner Bubble
sehr,
bin.
sehr individuell.
Voll.
Zur nächsten Frage.
Wie lange dauert es, bis dass sie sich, die Rektusdiastase, wieder schließt?
Dauer ist, denke ich, bei der Rektusdiastase sehr schwierig zu sagen, weil es eben auch darauf ankommt, wie viel macht man dafür, dass sie wieder besser wird, wie ist die Belastung im Alltag. Und es ist nicht selten vorgekommen, dass ich auch von Kollegen und Kolleginnen gefragt worden bin, du, ich habe da jetzt eine Patientin, die hat vor 2 Jahren ein Kind bekommen und hat noch immer eine Rektusdiastase, wie soll ich da jetzt mit ihr trainieren? Ist dir das auch schon untergekommen?
Mir schicken meistens meine Kolleginnen die Frauen, also dass ich eine Anleitung gibt, nicht, aber natürlich von den Frauen wird, das ist immer das Klassiker. Ja, und wie lange dauert das, bis das weg ist? Was ich ihnen dann immer mitgebe, ist, wenn es fleißig, also ich würde ihnen immer empfehlen, engmaschig fleißig zu trainieren, also wirklich einmal schauen, 5 Tage die Woche wirklich kurze, knackige Rumpfeinheiten, weil einfach der Rumpf auch ein Muskel ist, der ganz viel Time und Attention braucht. Das bedeutet, der baut sich gut auf, wenn er viel Zeit unter Aktivierung und unter Spannung hat. Und der ist nicht zufrieden, wenn man 10 Wiederholungen macht, der baut das sich einfach nicht auf. Und was ich dann einfach immer als Zeitangabe da mitgib, wenn wir ertasten, dass die geraden Bauchmuskeln wieder an der Linie Alba, also an der Mittellinie angenähert sind, dann müssen die Frauen wirklich nur 4 bis 6 Wochen fleißig dranbleiben, dass sich das ganze Gewebe einhält, dass es sich stabilisiert. Und erst dann können sie davon ausgehen, dass die Rektusdiastase da wirklich wieder sich verbessert hat oder dass die Symptomatiken weniger sind. Also eher dann nur auf die Einheilung.
Mhm. Okay. Die nächste Community-Frage.
Die ist cool, also die ist ziemlich spezifisch. Meine Rektusdiastase kommt bei der Übung Toes-to-Bar raus, obwohl ich eigentlich keine Rektusdiastase mehr tasten kann, maximal einen Finger breit.
Toes-to-Bar.
Toes-to-Bar.
Bitte, erste Erklärung.
Okay, Toes-to-Bar ist, man hängt auf einer Klimmzugstange oder auf einer frei hängenden Stange und man bewegt die Zehen zu der Stange rauf. Das heißt, man hat eine Beugung vom Rumpf, aber umgekehrter Hebel, also nicht der Crunch, wo der Oberkörper sich hebt, sondern eben die Beine.
Aber mit gestreckten Beinen, also langer Hebel.
Genau, langer Hebel. Also ich, wenn ich Toes-to-Bar mache, ich winkel meine Beine dann am Schluss schon ein bisschen ab, muss ich gestehen. Aber prinzipiell genau, meine Beine sind halbwegs gestreckt, das heißt langer Hebel. Und das führt mich schon mal zur ersten Gegenfrage. Vielleicht hört ja die Pelvic Queen, die uns diese Frage gestellt hat, zu. Die Rektusdiastase tasten wir immer über 2 Hebeln. Einerseits eben über das Rumpfheben, andererseits über die Beinbeuge. Und Lena?
Wenn du dich jetzt fragst, okay, wie soll ich das genau machen? Oder wenn du dich fragst, habe ich überhaupt eine Rektusdiastase? Und wenn ja, wie groß ist die noch? Wir haben für euch einen Self-Check-Guide zusammengestellt mit jeder Erklärung, die man dazu braucht, und den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Also herunterladen und testen.
Genau, weil da kann man dann vielleicht schon erkennen, dass über einen langen Hebel vielleicht doch ein breiterer Spalt vielleicht tastbar ist. Und jetzt kommt wirklich die Quintessenz, wo ich oben immer gesagt habe, ich gehe nicht ganz konform mit der Aussage, okay, sobald man unter 2 Zentimeter ist, ja, ist die Rektusdiastase nicht vorhanden, beziehungsweise man ist wieder stabil. Nein, man muss sich hier eben die Spannkraft der tiefen Bauchmuskeln ansehen und eben der Bauchfaszie. Und das bedeutet immer, wenn man tastet, wie fühlt sich denn der Untergrund an? Ist der sehnig? Ist der fleischig? Ist der weich? Was hat der für Gewebe? Und eben, ja, das ist ganz entscheidend, über wie belastbar ist diese Linie Alba oder ist eben die Mittellinie schon. Und da kann es eben sein, dass man vielleicht bei einem klassischen Kopfhebetest vielleicht nur einen Finger breit tastet, was ja dann per se keine Rektusdiastase ist. Aber halt vielleicht fehlt einfach die Tiefenmuskulatur, weil die Tiefenmuskulatur, die sprechen wir nachher eben noch an, die wird quasi nie trainiert, oder?
Ja, sehe ich auch ganz oft. Und Tiefenmuskulatur ist tatsächlich eine Übung, die ich bei jeder Patientin mit einbaue. Und es ist oft erstaunlich, wie schwierig das für die Personen ist, diesen Muskel überhaupt zu finden. Und da merkt man dann, der bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit für diese große Aufgabe, die er eigentlich übernimmt. Meine Frage an dich, hast du es in der Praxis öfters, dass beim Rumpftest zum Beispiel ein schwaches Ergebnis kommt und sobald du mit den Beinen testest, wird es dann deutlicher?
Quasi immer. Also okay. Der lange Hebel ist immer so ein Knockout-Kriterium, wo die Frauen teilweise sagen, oh, das habe ich gar nicht gewusst oder dann immer so ein bisschen traurig sind vielleicht auch.
Ja, weil man immer davon ausgeht, die Rektusdiastase ist nur oberflächlich, aber man darf ja nicht vergessen, dass Muskeln aus vielen Schichten bestehen, gerade im Bauchbereich und dass da einfach es bis nach unten Richtung Körpermitte zusammenwachsen muss und zusammenfinden muss.
Und das finde ich eben auch gerade ganz spannend, was du angesprochen hast. Mir ist immer vorher Anliegen, dass man, oder die Frauen sind immer total perplex, warum wir an so vielen verschiedenen Stellen taste in der Praxis oder auch warum unser Self-Check-Guide so viele Ankerpunkte hat. Weil es ist eben auch total wichtig, dass man weiß, es gibt 4 verschiedene Formen der Rektusdiastase.
Findet ihr auch übrigens auf unserer Instagram-Seite, da haben wir die Formen einmal gut auch aufgezeichnet. Man unterscheidet die Formen je nachdem, wo die Bauchmuskeln geöffnet sind. Das kann oberhalb des Nabels sein, rund um den Nabel, unterhalb des Bauchnabels oder eben die gesamten Bauchmuskeln.
Und da muss man eben dann auch die Übungen ansetzen und man muss sich auch bewusst sein, dass einfach die Region rund um den Bauchnabel eine sehr instabile Region ist, egal ob Schwangerschaft ja oder nein oder Mann oder Frau, weil das eben schon ein Loch unter Anführungszeichen in der Bauchwand bei jedem ist.
Und warum reden wir Beckenbodenspezialistinnen jetzt plötzlich über die Bauchmuskeln?
Ihr ahnt es vielleicht, die Rektusdiastase und eben die tiefen Rumpfmuskeln hängen so eng mit dem Beckenboden zusammen.
Ich sage immer, im Körper hängt ja alles irgendwie zusammen.
Aber das hängt nicht nur gefühlt irgendwie zusammen, sondern das ist wirklich, das sind Synergisten, also die arbeiten super eng zusammen. Und
ja, ich erkläre das immer gern in Form eines Hauses, dass man sich vorstellt, der Rumpf ist wie ein Haus. Der Beckenboden ist das starke Fundament, die Rücken- und Bauchmuskeln bilden die Wände und das Zwerchfell, unser Atemmuskel, bildet das Dach. Und wenn bei irgendeinem Teil vom Haus eine Schwäche auftritt, zum Beispiel jetzt bei den Bauchmuskeln, also bei einer Wand, dann kollabiert das ganze System und kann nicht mehr gut arbeiten. Und das ist ja das, wo wir dann sehen, die Folgeschäden, wenn man eine Rektusdiastase nicht korrigiert.
Ich liebe das Bild so sehr. Also ich finde das.
Ich finde das auch, das macht es gleich so deutlich, was voll. Man damit meint. Was findet ihr? Schreibt es uns gern.
Und was eben auch ganz viele Studien, also wir arbeiten ja schon, wie der moderne Name schon so schön sagt, evidence-based.
Ja.
Es gibt einfach wirklich Studien, dass eben, wenn man eine Rektusdiastase hat, der Schweregrad der Inkontinenz einfach höher ist. Und das zeigt einfach auch wieder auf, wie das System einfach ja wunderbar zusammenarbeitet.
Ja, und ineinander greift.
Voll.
So, aber jetzt, ich reibe mir die Hände, bin ich gespannt, liebe Judith. Du hast dein Kind bekommen vor circa 1,5 Jahren?
19 Monaten, ja,
19
genau.
19 Monate, genau. Vielleicht hier der erste Mythos, du bist super sportlich, hast eine Topfigur, aber selbst du hast eine Rektusdiastase gehabt, oder?
Oh nein, ja, natürlich habe ich eine Rektusdiastase gehabt. Denn jede Frau hat ganz physiologisch, wenn sie schwanger ist, eine Rektusdiastase.
Das geht gar nicht anders.
Nein. Ab der 21. Schwangerschaftswoche, circa plus minus 1-2 Wochen, weichen die geraden Bauchmuskeln auseinander. Zum Glück, weil dann bekommen wir den süßen Babybauch und unser Baby hat einfach Platz drinnen.
Also wie war das bei dir mit der Rektusdiastase?
Zuerst einmal, ich habe in der Schwangerschaft noch immer gerade Bauchmuskeln trainiert, tatsächlich bis am Samstag und am Montag in der Früh ist klein Raffaello dann geschlüpft. und ja, ich habe auch eine Rektusdiastase gehabt. Sie war jetzt nicht super breit, also ich habe es ehrlich gesagt wirklich im Kreissaal getastet, wie mein Mann das Baby dann eben zum Bonding gehabt hat. Und dann war ich natürlich gleich super neugierig. Und ich habe es vermehrt im oberen Bereich gehabt, also von der Brustbeinspitze bis zum Bauchnabel. Also unten war eigentlich ja nicht wirklich was tatbar. Und es waren, glaube ich, keine drei Finger breit direkt nach der Geburt.
Mhm.
Und ja, das Bindegewebe war natürlich super weich. Also ich glaube, bei mir war gar nicht so der Spalt das Thema, sondern halt einfach das Gewebe, dass das halt einfach sehr, sehr weich war und noch nicht das Sehnige war.
Mich würde auch interessieren, was wurde dir von den Hebammen oder von den Physiotherapeutinnen im Krankenhaus dann angeleitet für die Rektusdiastase? Weil von dem geht man ja aus, dass jemand kommt und einem dann nach der Geburt sagt, also für alle Zuhörerinnen und Pelvic Queens, ich habe noch kein Kind, deswegen sage ich, ich gehe davon aus, dass man da dann schon auch ein bisschen eine Anleitung bekommt, oder?
Es war ziemlich lustig, weil meine Hebamme hat mir im Kreissaal gefragt, was ich geburtsvorbereitend gemacht habe, weil mein Muttermund ist zwar gut aufgegangen, aber ja, der Kopf ist ein bisschen ja groß gewesen und es ist ein bisschen ja sperrig gewesen. Und sie hat gemeint, dass mich mein Mann eben so gut angeleitet hat, dass sie hat gemeint, bei jeder anderen hätte es vielleicht eine Sauglockengeburt gemacht, weil einfach der Kleine nicht so passend dann ganz abgerutscht ist, beziehungsweise die Nabelschnur zweimal um den Hals gehabt hat. Das heißt, wir haben ein bisschen einen Zeitstress gehabt, habe ich zum Glück nicht mitbekommen. Und sie hat gemeint, er hat mich so gut, ungewohnt gut angeleitet für einen Mann. Und ich habe das irgendwie auch dann in meiner Trance trotzdem umgesetzt. Und dann habe ich eben gesagt, ja, ich bin Physio und wir sind Pelvic Queens. Und dann, ja, hat sich das relativ rasch herumgesprochen und tatsächlich war die Physiotherapeutin, die dann, ich war nur einen Tag im Krankenhaus, bei mir war meine Studentin von mir.
Ah, okay.
Und somit hat sie gesagt, du kennst die aus.
Okay.
Genau. Ja, also kann ich da jetzt so gar keinen Erfahrungsbericht machen und auch die Hebamme, die mich dankenswerterweise in der Rückbildung super begleitet hat, eben mit Milcheinschuss, bla bla bla. Mit der arbeite ich in der Praxis auch sehr eng zusammen. Die hat dann auch gesagt, schön. Okay, Rückbildung, Rektusdiastase, das machst du eh selber.
Ja, also wir lieben ja das interdisziplinäre Zusammenarbeiten mit anderen Berufsgruppen, weil wir merken einfach auch immer, dass man total viel voneinander lernen kann. Gerade auch mit den Hebammen in unserer Thematik macht es total viel Spaß.
Aber was ich schon noch als Erfahrungsbericht von einer Patientin, die eben gerade wieder bei mir war, mitgekriegt habe, ist, dass ganz oft Hebammen sagen, bei den Hausbesuchen eben so, gerade früh, wenn man frisch vom Krankenhaus kommt und direkt aus Diastase passt, und das sagen, ja, die ist eh schon wieder fast beisammen, das passt eigentlich schon wieder. Oder teilweise noch Mieder verschreiben oder halt anraten.
Auch spannendes Thema.
Auch diese spannendes Gurte, ja. Thema, wo ich bei beiden Sachen eben...
Machen wir es so. Mieder. Und wir sagen gleichzeitig ja oder nein. Ob wir dafür sind, ja oder nicht dafür mit nein, okay?
Okay.
Ich zähle von drei runter.
Ja.
Eins. Von drei runter. Drei, zwei, eins. Nein. Nein.
Passt. Ganz wichtig, auch eben fatal für den Beckenboden. Also.
Ja. Man nimmt eigentlich dem Körper die Arbeit damit weg.
Ja,
oder?
Man
es ist ein externer Stützapparat, was eigentlich der Körper selber wieder lernen
Mieder
sollte.
Plus der Mieder macht eigentlich einen Effekt der engen Hose.
Ja, die Kompression. Wir schon gehört haben, auch in den letzten Folgen, ja.
Und eben einfach nur mal zurück zu der Aussage, im Frühwochenbett oder Ende Frühwochenbett kann die Rektusdiastase nicht geschlossen sein. Also es ist wirklich, nach 6 Wochen kann man die erste Annahme treffen, wo sich die Bauchmuskeln befinden und wie sie eventuell einheilen, aber nicht im Frühwochenbett.
Also auch für alle frisch gebackenen Mamis, die vielleicht gerade zuhören, keine Panik, no panic, es hat alles seine Zeit
und
mit der richtigen Unterstützung.
Ganz normal.
Ja, super. Wie lange hat es bei dir dann gedauert, dass du gemerkt hast, so jetzt ist sie geschlossen?
Geschlossen eben war sie, finde ich, relativ rasch. Also da war ich sicher bei den 6, 7, 8 Wochen eher das Thema, dass dann eben gut stabil worden ist. Das hat sicher seine Zeit gedauert und ich würde sagen, dass ich mich wieder gut drüber getraut habe, wirklich alles zu machen, waren sicher ja so 6, 7, 8 Monate.
Okay. Du hast ja letztens erst eine Fortbildung auch zu dem Thema gemacht, Rektusdiastase und Laufen. Bitte lasst uns wissen, ob euch das Thema für eine eigene Folge auch interessieren würde. Generell das Laufen nach der Geburt, großes Thema, gerade für alle Frauen, die Laufen lieben oder immer gelaufen sind, auch vor der Schwangerschaft. Bitte einfach per DM auf unsere Social Media Kanäle schreiben oder per E-Mail unter office@pelvicqueens.com. Dann können wir eine Folge einplanen. Wie gesagt, Judith hat dazu erst eine Fortbildung gemacht, wo sie die Hälfte eh schon gewusst hat, aber oder mehr. Aber man kann ja immer Teile noch dazu lernen und das würden wir gerne auch mit euch teilen.
Und wenn ihr jetzt bei den ein oder anderen Sachen gemerkt habt, okay, ihr braucht eine Unterstützung, auch das im Thema Beckenboden. Wir haben Pelvi Nature eben gemeinsam entwickelt mit therapeutischem Know-how, mit Mama-Know-how. Und da binden wir Thema Rektusdiastase, Beckenboden und einfach ein Comeback im neuen Mama-Körper als Superpaket an. Einfach gerne mal auf unserer Website www.pelviqueens.com vorbeischauen. Wir verlinken euch den Pelvi Nature Kurs auch in den Shownotes.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein 5-Sterne-Rating und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Pelvi-Talk-Folge. Wir freuen uns, wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok folgst und uns entweder dort oder per E-Mail unter office@pelvicqueens.com deine heißen Fragen stellst. Bis bald und nicht vergessen, psst, sprich darüber!